NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe steht das Lügen. Eine durch und durch menschliche Eigenschaft, die gerade in der Politik weit verbreitet ist, was aktuell der jüngste US-Präsidentschaftswahlkampf zeigte. Wir erklären auch, wie sich die Dynamik des Lügens entwickelt, welche Hirnregionen besonders gefordert sind und stellen eine Umfrage vor, die zeigt, wie sich das Sagen von Unwahrheiten, zum Beispiel bei Kindern und Erwachsenen, unterscheidet. Außerdem Schluss mit dem Plastikmüll. Was können Ersatzstoffe wie anorganische Polymere leisten? Wertvolle Rohstoffe im Klärschlamm, wie Phosphor zurückgewonnen werden kann. Im Durchblicker geht es schließlich um die Hilfe für Kinder mit einer Leseschwäche. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Vor etwa 50.000 Jahren kamen die Vorfahren der heutigen Aborigines. Sie bestehen aus Stämmen oder Clans mit oft höchst unterschiedlichen Gebräuchen. Bisher glaubte die Wissenschaft, es hätte tausende Jahre gedauert, bis sie als Jäger und Sammler vom tropischen Norden in trockenere Regionen vordringen konnten. Und auch der damalige Klimawandel hat schon eine entscheidende Rolle gespielt. Nun gibt es eine neue Fundstelle in den Flinders Ranges. Sie erfordert eine völlige Neubewertung des Migrationsverlaufs. Andreas Stummer meldet sich aus Sydney.
Well, if you look across to the rock shelter over here, you'll see that the beds of quartzite have got a bit of a bend in them, all the way across, and they're almost horizontal in the middle as a bit of an arch feature. It's really what we'd call a small anticline.
In den kargen Bergkuppen der Flinders Ranges im menschenleeren Outback Südaustraliens. Geologe Peter Mitchell steht 550 Kilometer nördlich von Adelaide vor einem wettergeschützten Felsüberhang. Was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Höhle aussieht, ist eine der bedeutendsten prähistorischen Fundstellen des Landes. Der Unterschlupf enthält die ältesten menschlichen Spuren im trockensten Gebiet des Kontinents. Eine Region, die mit Regenwäldern bewachsen und voller Leben war, bevor sie über zehntausende Jahre hinweg durch Klimawandel zusehends zu einer wasserarmen, wüstenhaften Einöde austauchte. Bisher glaubte die Wissenschaft, dass die ersten Aborigines vor etwa 39.000 Jahren ins Outback kamen. Doch der Archäologe Giles Hamm von der La Trobe-Universität Melbourne, der die Höhle untersucht hat, fand heraus, die Fundstelle in den Flinders Ranges ist um vieles älter.
The site provides evidence of the earliest known occupation of the Australian arid interior at 49.000 years ago. That's 10.000 years earlier than previously reported.
Wir haben Beweise entdeckt, dass die Ureinwohner schon vor 49.000 Jahren dort lebten, mehr als 10.000 Jahre früher als angenommen. Das Gleiche gilt für das Verwenden von Steinwerkzeugen und Jagdwaffen, die wir dort gefunden haben, bis hin zu Knochennadeln, mit denen die Aborigines tragbare Wasserbeutel aus Känguruhaut nähten.
It was used like an awl or needle tool, particularly when people were making kangaroo skin bags to carry water.
5 Jahre lang gruben Hamm und sein Team vorsichtig den Höhlenboden um, durchsiebten Tonnen von Sand und Geröll. Sie stellten die ältesten Spuren für das Verwenden von Ocker fest, ein poröses, eisenhaltiges Gestein, das Aborigines für Felsmalereien, aber auch für Körperbemalungen bei Zeremonien verwenden. Sie fanden 4.300 Artefakte, darunter Speerspitzen aus Tierzähnen oder die geschliffenen Steinkeile von Beilen. Besonders gut erhalten ein Frühzeithammer, der Kopf ein faustgroßer, abgerundeter Felsbrocken, der Griff ein rußgeschwärztes Stück Eukalyptusholz. Die älteste Ausgrabung ist ein fast 40.000 Jahre alter, glatt polierter Knochennagel, so lang und dick wie ein kleiner Finger und spitz wie eine Nadel. Daneben fand Archäologe Giles Hamm 200 Knochenreste von mehr als einem Dutzend verschiedenen Säugetieren und Reptilien, darunter auch die längst ausgestorbener Arten.
This was the Diprotodon, a large megafauna herbivore. We also found fragments of eggshell from an extinct megapode, a giant flightless bird.
Das waren Überreste eines pflanzenfressenden, nashorngroßen Riesenwombats und die Eierschalen eines gewaltigen, flugunfähigen Urvogels. Das und die Urwerkzeuge beweisen zum ersten Mal in Australien, dass vor gut 46.000 Jahren Menschen mit sogenannter Megafauna Seite an Seite lebten.
Dated to over 46.000 years ago and proving human interaction with these animals at this early time.
Für die Forscher ist klar, dass nur Menschen die riesigen Tiere die steile Felswand hinauf und in die Höhle gebracht haben können und dass sie die Mittel hatten, um sie zu jagen. Giles Hamm hält es durchaus für möglich, dass nicht nur Klimawandel, sondern auch die Ankunft der Aborigines zur Ausrottung von Australiens Megafauna beigetragen hat.
These cultural and technological discoveries show a much earlier development in cultural innovation in Australia than previously thought.
Kulturell und technologisch waren die australischen Ureinwohner scheinbar viel weiterentwickelt, als wir glaubten. Das stellt die landläufige Meinung, ihre Werkzeuge und Jagdwaffen hätten sich über die Zeit kaum verändert oder verbessert, grundsätzlich in Frage.
They challenged the notion that the Aboriginal toolkit was unchanging and lacked early technological improvements.
Die Urahnen der heutigen Aborigines kamen vor etwa 50.000 Jahren nach Australien. Bisher glaubte die Wissenschaft, es hätte tausende Jahre gedauert, bis sie vom tropischen Norden in trockenere Regionen vorgedrungen wären. Die Fundstelle in den Flinders Ranges aber zeigt, die Völkerwanderung der Aborigines durch den australischen Kontinent geschah um vieles schneller. Für Hattie Perkins, die Kuratorin für Ureinwohnerkultur an der Staatlichen Kunstgalerie in Sydney, müssen weite Teile der Frühgeschichte der Aborigines neu geschrieben werden. Mit dem Respekt, der ältesten Kultur der Welt auch gebühre.
We have yet to experience in this country the level of support that indigenous culture deserves.
Die Kultur unserer Ureinwohner verdient größere Anerkennung. Die Aborigines waren keine Wilden, sondern ein sich ständig weiterentwickelndes Volk. Es wird Zeit, dass wir das unterstützen und respektieren.
More fully embrace it, support it, get right behind it and respect it.
Andreas Stummer über die ältesten Spuren, die Aborigines in Australiens Outback hinterlassen haben. Wir kommen zum Schwerpunkt dieser Sendung. Ob im täglichen Umgang oder wie jüngst bei der Wahl zum US-Präsidenten, immer wenn Menschen beim Lügen ertappt werden, stellt sich die Frage, warum eigentlich machen sie das? Ist das Lügen Ausdruck eines miesen Charakters, mangelnder Erziehung oder Moral? Oder etwas zutiefst Menschliches? Daniela Remus hat die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Frage zusammengetragen.
Alles Lügen!
Lügen ist eine Perversion der kooperativen Natur menschlicher Kommunikation. Also natürlich lügen wir Menschen alle, die einen mehr, die anderen weniger. Aber wenn wir alle ausschließlich immer nur lügen würden, dann wird das Lügen gar nicht funktionieren.
Denn die menschliche Kommunikation ist darauf angelegt, das als wahr anzunehmen, was wir von anderen mitgeteilt bekommen, sagt der Evolutionspsychologe Ulf Liskowski von der Universität Hamburg. Im Laufe der frühen menschlichen Entwicklung hat sich diese spezielle Form der Kommunikation entwickelt. Hochgradig komplex, kooperativ und ausgesprochen sozial. Und zwar nicht aus moralischen Gründen, sondern schlichtweg, um das eigene Überleben zu sichern.
Deswegen ist die überraschende Antwort auf die Frage, warum wir lügen, dass im Grunde genommen sich das Lügen ableitet aus einer Form der Kommunikation, die in der Evolution entstand, die auf einer kooperativen Motivation beruht.
Nur weil Menschen diese Form der kooperativen Kommunikation unter Selektionsdruck ausgebildet haben, hat sich daraus die Fähigkeit des Lügens entwickelt, so der Entwicklungspsychologe. Menschen können also, im Gegensatz zum Beispiel zu Menschenaffen, absichtlich und bewusst falsche Tatsachen und Geschichten erfinden und kommunizieren. Und zwar deshalb, weil sie in einen Zwiespalt geraten zwischen ihren individuellen Interessen und denen der Gemeinschaft, in der sie leben.
Es geht um die Koordinierung verschiedener Perspektiven, die wir auf die Welt haben. Das heißt also, der Mensch entwickelte eben die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven zu einnehmen zu können, zu verstehen, dass jemand anderes eine andere Sichtweise auf die Dinge hat. Und nun geht es darum, zwischen diesen Sichtweisen zu koordinieren. Und die ursprüngliche Form der menschlichen Kommunikation ist eben darauf ausgelegt, kooperativ Perspektiven auf etwas zu koordinieren, um gemeinsame Handlungen durchzuführen. Und eine weitere Form der Benutzung dieser Fähigkeit ist dann im Grunde genommen das Lügen, bei dem dem anderen eine andere Sichtweise auf etwas suggeriert wird.
Wer sich nicht in andere hineinversetzen kann, wer deren Absichten und Interessen nicht besonders gut entschlüsseln kann, der kann auch nicht überzeugend lügen. In vielen Kulturen ist das Lügen moralisch und sozial geächtet. Denn das Lügen kann Vertrauen und Kooperation zerstören und soziale Beziehungen beschädigen. Trotzdem lügen Menschen.
Menschen lügen ja wirklich aus den verschiedensten Gründen. Menschen lügen aus Liebe, Menschen lügen aus Hass, Menschen lügen aus Scham, aus Betrugsinteresse. Also alle Motive, die wir für andere Handlungen auch haben, gibt es genauso für die Lüge. Und deshalb sind die Situationen und die Arten von Lügen, die wir produzieren, auch so unglaublich unterschiedlich. Und deshalb kommt man auch so zu ganz verschiedenen Schätzungen, wie viel wir am Tag lügen.
Sagt Daniel Schulze, Anglist von der Universität Würzburg, der seit Jahren zur Kulturgeschichte der Lüge forscht. Manche Wissenschaftler behaupten, ein Mensch würde etwa 200 Mal pro Tag lügen, andere Untersuchungen dagegen sprechen nur von einer Handvoll Lügen täglich. Dass die Ergebnisse so unterschiedlich sind, liegt an der Definition des Begriffs der Lüge. Zählen Höflichkeitslügen schon dazu? Das Weglassen von Tatsachen, das Ausweichen, um auf kritische Fragen nicht antworten zu müssen, das Schönfärben, um andere nicht zu verletzen? Viele Menschen akzeptieren solche Formen der Unwahrheit. Bei aktiv konstruierten Lügen zum Vorteil des Lügners ist das anders.
Die Lügen zum eigenen Vorteil haben meistens als Motivator entweder Scham, man möchte irgendetwas nicht zugeben, weil das für einen negativ ist, für das eigene Selbstbild. Oder ganz klar natürlich finanziell, Profitstreben, da möchte jemand was vertuschen, um mehr Geld zu verdienen oder kein Geld zu verlieren. Das sind, denke ich, unsere großen Motivatoren.
Bei Problemen, Niederlagen oder in heiklen Situationen scheint das Lügen häufig ein einfacher Ausweg zu sein, so Daniel Schulze. Aber oft ist eine Lüge der erste Schritt hinein in ein komplexes Lügensystem, das immer umfangreicher und vielschichtiger wird und damit alles andere als einfach.
Die Lüge ist wahnsinnig komplex, denn man schafft hier eigentlich eine ganz neue Realität. Man ist da fast wie ein Drehbuchschreiber oder so etwas und man muss ja auch immer im Kopf behalten, wem habe ich was erzählt, wer glaubt was. Also das ist eine unglaubliche kognitive Leistung, das alles im Überblick zu behalten. Lügen ist schwierig, also gilt auch in der Lügenforschung als Gesetz, dass klügere Menschen bessere Lügner sind.
Der Umgang mit Lügen ist kulturabhängig, sagt Daniel Schulze. Im antiken Griechenland gab es nicht einmal ein eigenes Wort für die Lüge. Das Christentum dagegen verbietet das Lügen strikt, obwohl schon in der Bibel gelogen wird. Gegenwärtig ist der Vorwurf der Lüge gerade in der Politik ausgesprochen erfolgreich. Auch wenn der erhobene Vorwurf selbst gelogen ist.
Wenn alle lügen, was hätten wir dann? Wir könnten uns auf nichts mehr verlassen. Kein Vertrag wäre gültig. Also wir könnten gar nicht kommunizieren. Eine Gemeinschaft baut auf Ehrlichkeit. Nur weil wir uns darauf verlassen können, dass Menschen meistens die Wahrheit sagen, können wir überhaupt in Gruppen zusammenleben. Und nur dadurch wird die Lüge überhaupt auch erst erfolgreich. Wenn alle immer lügen würden, dann könnte sich aber niemand mehr auf irgendwas verlassen. Es wäre wahnsinnig unproduktiv in jeder Hinsicht.
Soweit der Beitrag von Daniela Remus. Tarnen, Täuschen und Schwindeln sind nicht wegzudenken aus unserem alltäglichen Leben. Zwar gibt es viele Arten des Betruges und der Hochstapelei, die meisten von uns für moralisch verwerflich halten, Trotzdem beobachten wir auch in Politik und Wirtschaft, dass viele Techniken des Verdrehens, Auslassens und Betrügens sich in unserem gesellschaftlichen Alltag eingebürgert haben. Brauchen wir Lügner? Sind sie vielleicht sogar unverzichtbar im komplizierten Kommunikationsgeflecht? Michael Kurt über Forschungsergebnisse, die die Dynamik des Lügens in unserer Gesellschaft erklären.
Es gibt einige Firmen, in denen das Betriebsklima durch Konkurrenz und Missgunst vergiftet ist. Es gibt kaum ein offenes Gespräch, stattdessen überbietet man sich gegenseitig mit Unaufrichtigkeiten. Mit der Folge, keiner traut dem anderen. Auf jeden Fall ist es mehr als nur unschick, jemanden gleich beim ersten Treffen eine unangenehme Wahrheit ins Gesicht zu schleudern, meint auch Detlef Fettchenhauer, Professor für Wirtschafts- und Sozialpsychologie an der Universität Köln.
Es geht ja vor allen Dingen darum, sich gegenseitig zu befrieden, Vertrauen aufzubauen. Und da geht es darum, dass man ein positives Gespräch miteinander führt und eben nicht primär darum, dass man nun besonders ehrlich miteinander in einen Diskurs eintritt.
Ein wenig Schwindeln, das ist auch in den sozialen Medien ein beliebtes Schmiermittel der Kommunikation. Der Gefällt-mir-Button gibt nicht immer die wirkliche Meinung des Beteiligten wieder, so Robert Dunbar, britischer Psychologe an der University of Oxford, der zusammen mit Mathematikern und Ökonomen in einer Computersimulation überprüfte, ob ein wenig Flunkern mehr ist als nur eine höfliche Geste.
Our suspicion was that white lies helped keep social relationships.
Unsere Vermutung war, dass Schwindeln dafür sorgt, die sozialen Beziehungen zu vertiefen und wichtig ist, um eine Gemeinschaft zusammenzuhalten.
Das Ergebnis der Simulation: In einer Gruppe von 100 Personen, die sich aufgrund unterschiedlicher Meinungen und Moralvorstellungen in mehrere kleinere Fraktionen aufgeteilt hatten, waren diejenigen Menschen, die hin und wieder Gefälligkeitslügen streuten, in der Gemeinschaft akzeptiert. Mehr noch.
Menschen, die häufiger kleine Unwahrheiten sagten, sorgten für den Zusammenhalt. Unterschiedliche Meinungen wurden jedoch dann zum sozialen Problem, wenn es diese vermittelnden Lügen nicht gab.
Smarte Lügner waren unverzichtbar dafür, dass Menschen mit gegensätzlichen Positionen überhaupt miteinander ins Gespräch kamen. Während chronische Lügner, die ihren Mantel ständig nach dem Wind hängen, ein geringes Ansehen hatten, wurden smarte Lügner, die um des sozialen Friedens willen ein wenig logen, in dieser Gemeinschaft geschätzt. Wichtig dabei, sie durften keinen persönlichen Vorteil daraus ziehen.
And indeed, if you have selfish lies, what tends to happen is it breaks up.
Egoistische Lügen führten dazu, dass die Gemeinschaft wieder in kleine Gruppen zerbrach, die nicht mehr miteinander kommunizierten.
So die Ergebnisse der Computersimulation, die Dunbar allerdings auch in der Wirklichkeit für realistisch hält. Wie relativ wir es mit der Wahrheit halten, zeigen auch Forschungen von Detlef Fettchenhauer, Professor für Wirtschafts- und Sozialpsychologie an der Universität Köln. Er stellt auch Unterschiede in der Wahrheitsliebe bei unterschiedlichen Staaten und Kulturen fest.
Es gibt Länder, da sind Menschen ehrlicher zueinander als in anderen Ländern. Und wir haben halt zeigen können, dass in Ländern mit einer relativ starken autoritären Tradition Menschen eher dazu neigen, nicht die Wahrheit zu sagen. Das sind häufig Länder, die eher katholisch geprägt sind. Also in Südeuropa sagt man eher mal weniger die Wahrheit, in protestantischen Nordeuropa hingegen hält man sich dann doch sehr viel mehr an die Wahrheit, wenn man beispielsweise mit der Steuerbehörde oder dem Versicherungsunternehmen kommuniziert.
Es ist jedoch sehr zweifelhaft, dass die Konfession oder die Auslegung der Bibel das entscheidende Kriterium für die Liebe zur Wahrheit ist. Wahrscheinlich spielt die gesellschaftliche Realität in diesen Ländern eine größere Rolle. Wie hoch ist die Korruption? Wie ist es um die Demokratie? Wie um die gerechte Verteilung des Vermögens bestellt?
Länder, in denen Menschen ehrlich sind, in denen Staatsbeamte sich nicht bestechen lassen, in denen öffentliche Aufträge nach Recht und Gesetz vergeben werden, das sind Länder, in denen Menschen einander auch einfach mehr vertrauen. Und wenn Menschen einander vertrauen, dann hat das positive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und deshalb reden eben Sozialwissenschaftler in diesem Kontext auch vom sozialen Kapital einer Gesellschaft.
Politik und Lüge, diese Begriffe werden oft in einem Atemzug genannt. Und das nicht ganz von ungefähr. Pragmatisches Denken oder Diplomatie werden meistens höher bewertet als die Wahrheitsliebe.
Da hat man die letzten Monate sehr gut beobachten können, wie schwierig es ist, wenn in der Politik nicht gelogen wird. Trump hat sich ja sehr negativ über Angela Merkel geäußert. Die Bundesregierung hat in ihrer ersten Reaktion keinerlei Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie lieber Hillary Clinton als Präsidentin gesehen hätte. Da wäre es vielleicht einfacher gewesen, wenn man sich ein bisschen mehr zurückgenommen hätte.
Jetzt müssen beide Seiten versuchen, sich wieder in diplomatischen Gepflogenheiten zu üben, so auch der Psychologe Robert Dunbar.
The lesson probably here is, it's best not to interfere in other people's.
Wir lernen daraus, manchmal ist es besser, sich nicht in anderer Leute Politik einzumischen. Auch wenn man glaubt, diese ende in einem Desaster. Miteinander zu reden ist besser, als Krieg gegeneinander zu führen.
Inwieweit Doppelmoral zur Vermeidung von Kriegen unverzichtbar ist, ist sicherlich umstritten. Und die Lüge ist auch nicht immer ein probates Mittel, um seine Interessen zu wahren oder Gegensätze zu überbrücken.
Das war ein Bericht von Michael Kurt.
Ay, mi morena. Ay, cómo va. Cómo camina y se va.
Für eine internationale Studie über Lügner und Lügen haben Forscher aus Belgien und den Niederlanden den IG-Nobelpreis im Fach Psychologie an der Harvard University bekommen. IG steht für ignobel, auf Deutsch unwürdig, ist aber eher ironisch gemeint, weil kuriose Arbeiten ausgezeichnet werden. Dr. Christina Sochotzky, eine der Autorinnen der Studie, arbeitet inzwischen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg im Bereich experimentelle klinische Psychologie. Ich habe sie zunächst gefragt, wie viele Freiwillige an dieser Umfrage teilgenommen haben.
An unserer Studie haben insgesamt über 1000 Freiwillige teilgenommen. Daten konnten wir letzten Endes von 1500 Leuten auswerten. Und zwar waren das Leute, wir waren in einem Wissenschaftsmuseum. Das heißt, wir sind da einfach rumgelaufen und haben alle, die an uns vorbeigelaufen sind, also oft Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern gefragt, ob sie Lust hätten, für eine Viertelstunde mal bei einem wirklichen wissenschaftlichen Versuch teilzunehmen.
Bei der Entwicklung der Fragen, bei der Auswahl, mussten Sie da auch so etwas wie einen Lügentest in der Befragung mit berücksichtigen, dass die Leute Sie beim Fragen über die Lügen nicht belügen?
Das ist natürlich immer die Frage, beziehungsweise der Grund, weshalb wir diesen Preis auch bekommen haben, denke ich. Weil wir haben die Leute schon gefragt, uns ehrlich anzugeben, wie oft sie in den letzten 24 Stunden gelogen haben. Das ist natürlich was, das kann man nicht wirklich überprüfen. Man muss so ein bisschen drauf hoffen, dass die Leute ehrlich sind. Was man macht, ist, man sagt Leuten vorher, Lügen ist ja nicht immer was Schlechtes. Lügen hat viele positive Seiten, sodass Leute hoffentlich weniger motiviert sind, das zu verstecken, dass sie lügen. Das heißt, es ist letzten Endes nur eine Zahl, was sie uns geben. Insofern müssen sie da auch nicht ihre innersten Geheimnisse preisgeben. Und andere Studien haben schon gezeigt, dass Leute, die bei sowas angeben, öfter zu lügen, auch wenn man sie so tatsächlich in Situationen bringt, wo sie so ein bisschen in Versuchung sind, auch tatsächlich eher dazu neigen zu schummeln. So richtig überprüfen kann man das natürlich nicht.
Die jüngsten der Teilnehmer waren ja erst 6 Jahre alt. Da kommt einem gleich die Idee, stimmt es denn, dass Lügen kinderleicht ist?
Aufgrund der Ergebnisse unserer Studie eher nicht so, weil es war eher so, dass die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch mehr Probleme hatten zu lügen. Also wir haben ja zum einen, wie ich gerade erklärt habe, gemessen, wie oft Leute lügen, aber auch wie leicht es ihnen fällt, durch ihnen Fragen zu stellen und sie auf diese Fragen manchmal lügen zu lassen, manchmal die Wahrheit zu sagen zu lassen und zu messen, wie schnell sie das können. Und da hat sich gezeigt, dass Kinder und ältere Erwachsene mehr Probleme beim Lügen haben und junge Erwachsene, denen scheint das einfacher zu fallen.
Wie entwickelt sich denn im Alter die Fähigkeit zu lügen? Wir kennen das ja alles aus dem Umfeld, aus der Nachbarschaft, von den Verwandten und Bekannten und Freunden, dass man den Eindruck hat, na, der Alte hat mich jetzt gerade wieder belogen.
Also aufgrund unserer Studienergebnisse würde man eben auch denken, dass es im Alter auch wieder schwieriger wird. Also dass Leute zum einen angeben, weniger zu lügen und zum anderen auch mehr Probleme damit zu haben. Die Erklärung, die man aus der Psychologie dafür hätte, wäre, dass um zu lügen braucht man was, was Reaktionshemmung heißt. Also ich muss meine automatische Antwort, und das wäre die Wahrheit, wenn mich jemand fragt, dann will ich eigentlich automatisch die Wahrheit sagen, die muss ich zurückhalten, um zu lügen. Und diese Fähigkeit, so Sachen zurückzuhalten, ist eben bei Kindern noch nicht so gut ausgeprägt und bei älteren Leuten nimmt die wieder ab. Und daher, eine Erklärung, könnte es eben auch sein, dass ältere Leute auch mehr Probleme haben beim Lügen.
Welche Fähigkeiten unseres Gehirns werden denn beim Lügen besonders beansprucht und gefordert?
Die Fähigkeit zur Reaktionshemmung. Das ist so eine generelle Fähigkeit, die ich brauche, um automatische Reaktionen zu unterdrücken, da sie manchmal eben nicht angemessen sind. Wie zum Beispiel, ich möchte lügen, dann ist es nicht angemessen, wenn ich gleich mit der Wahrheit heraussprudel. Zumindest die meisten Definitionen von Lügen sagen, ich kann nur dann lügen, wenn ich weiß, dass es nicht stimmt. Wenn ich unabsichtlich was Falsches sage, ist es keine wirkliche Lüge. Und ich brauche eine Fähigkeit, die Aufgabenwechsel heißt, also dass ich flexibel wechseln kann zwischen Wahrheit und Lüge. Denn es ist ja selten so, dass man eine riesen Lügengeschichte erzählt, sondern meistens bettet man ja eine Lüge ein in die Wahrheit. Das heißt, ich muss flexibel eigentlich wissen, welchen Aspekt sage ich jetzt wahr und bei welchem schummel ich ein bisschen.
Wie oft lügt denn der Durchschnittsmensch, der Erwachsene, am Tag?
Also in unserer Studie und auch in anderen Studien schon haben wir gefunden, dass der Durchschnitt 1 bis 2 Mal am Tag ist. Dieser Durchschnitt scheint sehr abzuhängen von individuellen Unterschieden. Also wie wir bei uns gefunden haben, scheint das mit dem Alter zu korrelieren. Also wenn man jünger ist und wenn man älter ist, lügt man weniger. Im mittleren Alter lügt man mehr. Und es haben auch schon andere Studien gezeigt, dass dieser Durchschnitt deswegen zustande kommt, da es einen großen Teil von Leuten gibt, die eigentlich wahrscheinlich fast nie lügen. Und dann gibt es aber einen sehr kleinen Teil von Leuten, die angeben, dass sie extrem häufig gelogen haben. In unserer Studie mehr als 16 Mal am Tag.
Kommen wir noch einmal auf den US-Wahlkampf zurück zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Da könnte man ja nach dem Wahlausgang den Eindruck haben, der bessere Lügner hat gewonnen. Lassen sich Ihre Erkenntnisse auf die Politik so einfach übertragen?
Was sich ja leider gezeigt hat in dem Wahlkampf, ist, dass Leute nicht so besonders gut darin zu sein scheinen, zu erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Und das ist was, was sich aus der Forschung auch auf jeden Fall bestätigt wird. Also Meta-Analysen, das sind ja Studien, die Ergebnisse von vielen Studien zusammenfassen. Und die haben gezeigt, dass die meisten Leute nicht besser als Ratewahrscheinlichkeit sind, wenn sie sagen müssen, ob jemand lügt oder nicht. Also 50% Trefferwahrscheinlichkeit, aber das hätte ich auch, wenn ich einfach nur blind sagen würde, Wahrheit oder Lüge. Ja, wenn man das auf den Wahlkampf bezieht, dann scheint es vielleicht vielen Leuten schwer gefallen zu sein, das zu sehen, diese Lügen. Ich meine, das ist ja gerade auch sowieso eine große Diskussion in den Medien, inwiefern es Aufgabe der Medien gewesen wäre, zum Beispiel das öfter direkt zu moderieren bzw. zu sagen, also Lügen direkt aufzudecken, da es eben vielen Leuten schwerfällt, das selbst zu erkennen.
Wenn wir mal in die Zukunft schauen, wo sehen Sie denn noch Defizite? Wo würden Sie gerne weiterforschen, um noch mehr über das Lügen und den Lügner-Typ zu erfahren?
Also was ich an der Lügenforschung sehr spannend finde, und ist, dass man eben eine große Überschneidung zur Praxis hat. Nicht nur, was Sie gerade angesprochen haben mit dem Wahlkampf, sondern auch, wenn es um Lügendetektionsmethoden geht. Und da ist es so, dass es leider einen sehr unzureichenden Austausch gibt zwischen Praxis und Wissenschaft, dass die meisten Methoden, die verwendet werden, nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern der Welt, sehr unzureichend sind und von der Wissenschaft auch sehr stark kritisiert werden. Also die sind oft von Praktikern entwickelt, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Ein Anliegen meiner Forschung und generell der Lügenforschung ist sicherlich, mehr Erkenntnisse zum Lügen zusammenzutragen, sodass man irgendwann mal Methoden entwickeln kann, die besser funktionieren als die Methoden, die es jetzt gerade gibt.
Aber ein Leben, ein Alltag ohne Lügen ist ja auch nicht vorstellbar.
Nein, denn ein großer Teil der Lügen, die wir im täglichen Leben äußern, sind ja die harmlosen kleinen Lügen, die auch einen Sinn haben, also diese zum Beispiel als soziales Schmiermittel funktionieren. Also viele Lügen, wie zum Beispiel auf die Frage, wie geht es dir oder wie steht mir das neue Kleid oder wie sehe ich heute aus, da wäre es schon schwierig, wenn wir immer die Wahrheit sagen müssten, denke ich. Und viele Lügen sind ja auch dazu da, um jemand anderem zu schonen, zu schützen in bestimmten Situationen.
Das war Dr. Christina Sochotzky, Psychologin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Und soweit unser Schwerpunkt zum Lügen als menschliche Eigenschaft. Die Musik in der Sendung kommt heute von Club de Belugas. Die CD mit dem Titel Nein erschien bei Glam Jazz Records. Thank you. Klärschlamm ist ein Rohstoff, denn in ihm stecken wertvolle Salze, Phosphate etwa. Da es in Deutschland keinerlei Phosphatlagerstätten gibt, müssen wir diese Mineralien also entweder importieren und uns abhängig machen von Weltmarktpreisen oder recyceln. Gero Becker, Agrarwissenschaftler an der Uni Hohenheim in Stuttgart, ist Fan der Kreislaufwirtschaft und hat ein Verfahren entwickelt, in dem Klärschlamm zuerst gekocht und damit zu Kohle verarbeitet wird, um ihn dann seine wertvollen Salze zu entlocken. Nicola Wettmarshausen hat ihm im Labor über die Schulter geschaut.
Das ist eine Quenche quasi. Wir haben hier einen sehr, sehr heißen Autoklav, heißer, dicker Stahl, und den wollen wir so schnell wie möglich runterkühlen. Und das heißt, das Ganze kommt in ein kaltes Wasserbad, damit wir die Reaktion auch schnell stoppen.
Und das ist ein Reaktionsbehälter. Was ist da drin?
Da drin ist ein Klärschlamm, wie er aus der Kläranlage kommt, wie er sonst verbrannt, deponiert oder aufs Feld gebracht würde, aufs Feld immer weniger. Und wir backen den jetzt quasi mit überhitztem Wasser einmal durch.
Klärschlamm, das ist ein ungewöhnlicher Rohstoff, mit dem Gero Becker hier im Labor an der Uni Hohenheim arbeitet. Er ist Doktorand der Agrarwissenschaften und er entwickelt gerade ein Verfahren, wie man aus diesem braunen Klärschlamm ein weißes Pulver gewinnen kann, ein Phosphat. Und das könnte für uns in Deutschland interessant sein, denn Phosphate sind wichtige Pflanzendünger und die müssen wir importieren, weil wir hier in Deutschland keine mineralischen Vorkommen haben an Phosphor. Es gibt keinen Phosphortagebau oder sowas. Und Gero Becker will aus diesem Klärschlamm eben den Phosphor zurückgewinnen mit einer alten und einer neuen Methode, eine Kombination. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er das macht.
Das Schöne an dem Laborautoklav ist, wir haben da drin keinen Wasserdampf, sondern immer noch flüssiges Wasser, aber 200 Grad heiß. Wasser ist in dem Fall gleichzeitig Lösungsmittel und auch Reaktionspartner. Und dann gehen ganz viele verschiedene Reaktionen ab. Also bei 200 Grad wird alles, was an Organik drin ist, abgebaut. Es wird erstmal aufgelöst und baut sich wieder neu zusammen zu einer braunkohleartigen Substanz. Wir kühlen einfach noch ein bisschen mehr. Ich will jetzt so schnell wie möglich mit der Temperatur runterkommen, dass wir den Autoklav öffnen können. Je nachdem, wie hoch die Temperatur und wie hoch der Druck ist, entsteht Kohle. In der nächsten Stufe, also noch heißer, noch höherer Druck, entsteht ein Öl. Und noch höher, dann kommen wir irgendwann zum thermodynamischen Ende. Da entsteht dann Gas. Das sind dann wirklich die kleinsten Bausteine übrig. Das ist jetzt diesmal auch sehr flüssig, muss ich sagen. Das ist halt auch das Schwierige beim Klärschlamm, gerade wenn man im Labor damit arbeitet, weil er immer ein bisschen anders ist. Diese Kohle können wir jetzt so nehmen, wie sie ist. Und man sieht schon, die ist von der Struktur viel, viel feiner als der Klärschlamm. Das heißt, wenn wir da jetzt Säure drauf geben, verteilt die sich sehr gut. Und wir kommen in das letzte Eck von diesem Material, um den Phosphor rückzulösen.
Haben Sie diesen ganzen Prozess selber ausgetüftelt?
Ja. Also ich habe mich ein bisschen orientiert an dem Stuttgarter Verfahren, dass man aus Klärschlamm durch eine saure Rücklösung Phosphor rausbekommt und dann fällen kann als Magnesium-Ammonium-Phosphat. So. Ich muss das jetzt nochmal aufschwemmen mit Wasser.
Das Ganze wird gerührt.
Jetzt wird der Phosphor rückgelöst. Also das, was wir während der HTC, also während der Karbonisierungsreaktion, nicht hinbekommen, nämlich dass das Phosphat in Lösung geht, machen wir hier jetzt durch eine pH-Wertverschiebung. Weil die Phosphate, wie sie da drin vorliegen, sind sehr stabil im neutralen, im alkalischen Bereich. Je weiter wir in einen sauren Bereich gehen, umso mehr gehen sie in Lösung.
Sie geben da einfach Zitronensäure jetzt dazu?
Hier machen wir es gerade mit Zitronensäure. Effektiver ist man am Ende aber mit Schwefelsäure. Jetzt sind wir auf einem pH von 2,0. Und jetzt geht alles relativ schnell in Lösung. Wir lassen es aber auf Nummer sicher jetzt noch 10 Minuten so rühren. Und dann können wir mal testen, wie viel Phosphat wir in Lösung gebracht haben.
Und wie viel Phosphor ist allgemein im Klärschlamm drin?
Im Klärschlamm selber sind so zwischen 3% und 7%. Also das ist schon relativ viel. Und die Phosphaterze, die abbauwürdigen, sind so bei 20%.
Okay, jetzt sind wir mal gespannt, wie viel hier in unserer Probe drin ist.
Das ist sogar sehr viel. Also wir können jetzt den Versuch soweit stoppen. Wir sind jetzt bei 7000 Milligramm pro Liter.
Ist das im Verhältnis jetzt viel?
Für die Fällung ist es gerade genau richtig. Das ist eingestellt. Dann lassen wir ihn jetzt einfach mal laufen. Das ist ein Titrationsautomat. Das heißt, er bringt uns jetzt mit Natronlauge, die er zutitriert, auf einen pH-Wert von 9. Und dann sind wir in dem Bereich, wo Magnesiumammoniumphosphat ausfällt. Ja, man sieht, es fängt auch schon an, was rumzuschwirren. Also ein Teil von der Kristallisation fängt jetzt auch schon an.
Was ist denn der Hauptvorteil von dem ganzen Verfahren?
Also man hat ein sehr, sehr hartnäckiges Aluminium-Eisen-Calcium-Phosphat. Ist ein Gemisch, was da im Klärschlamm ist. Ist sehr schwer für die Pflanzen dran ranzukommen. Quasi überführt in ein Phosphat, was in der Form gut verfügbar für die Pflanzen ist. Das heißt, die Pflanze kann ihn auslösen aus dem Boden. Regen aber erstmal nicht, er ist nicht wasserlöslich. Das heißt, da hat man auch den Vorteil, dass es nicht direkt in Gewässer geschwemmt wird und die Flüsse eutrophiert, sondern wirklich an der Pflanze wirkt. Und das ist auch so eine Forderung, die in letzter Zeit immer lauter wird. Also man soll nicht den Boden düngen, sondern man soll die Pflanze düngen.
Und jetzt?
Wir lassen es jetzt einfach trocknen und haben dann einen super mahlfähigen Dünger.
Phosphatrecycling aus dem Klärschlamm. Darüber informierte Nicola Wettmarshausen. Ob Kinderspielzeug, Kunststofftüten oder Plastikverpackungen, alles wird hergestellt aus Erdöl, einem organischen Material und enthält zudem gesundheitsschädliche Weichmacher. Erdöl ist eine Ressource, die wegen des Klimawandels weniger genutzt werden soll. Alternativen dazu suchen Forscher an der Leipziger Universität. Es geht um anorganische Polymere. Also Polymere, die so gut wie keine organischen Bestandteile haben und deshalb ohne Weichmacher auskommen. Annegret Faber hat die Experten besucht.
Anorganische Polymere sind bereits auf dem Markt, bekannt als Silikon.
Silikon oder Silikonöle sind als Öle im Handel, aber Silikon wurde einige Zeit lang auch für Brustimplantate genommen. Das ist das Element Silizium und Sauerstoff. Und je nachdem, wie eben diese beiden Elemente zusammengesetzt sind, können diese anorganischen Polymere dann Öle seiner verformbaren plastischen Eigenschaften haben.
Für Professorin Eva Marie Hay-Hawkins von der Leipziger Universität sind Silikone Polymere der einfachen Art.
Also Silikone sind semirational, will ich es mal nennen.
Silikone bestehen zwar auch vor allem aus anorganischen Stoffen, können aber lange nicht das, was sich Hay-Hawkins zukünftig von diesen Materialien erhofft. Denn anorganische Polymere sind nicht nur gut formbar. Sie können auch Gerüche beeinflussen, Wärme leiten oder andere Energien. Sie stoßen chemische Prozesse an oder stoppen sie.
Diese Moleküle, die wir hier gemacht haben, die kann man eben als Katalysator nutzen, um Stoffe umzuwandeln. Aus Stoff A wird Stoff B gemacht.
Und zwar durch Prozesse, die in den Labors der Leipziger Universität untersucht werden. Der Chemiker und Doktorand John Popp entwickelt den Katalysator, also das Polymer, das die Veränderung anstößt.
Man kennt das vielleicht mit Chemie im Becherglas, Sachen zusammenkippen, so funktioniert das halt leider nicht. Die große Herausforderung ist quasi alles unter Luft- und Sauerstoffausschluss zu machen. Aber im Prinzip ist es wirklich Zusammensetzung von kleinen Teilen. Ich fange mit kleinen Molekülen an, die Schritt für Schritt immer größer werden.
Das Molekül, das Pop im Reaktionsglas entstehen lässt, ist aufgebaut wie ein Baum. An die äußeren Äste kommt ein Eisenmolekül.
Also Eisen ist dafür bekannt, dass man es reversibel oxidieren und reduzieren kann. Und durch das Elektron, was man dann jeweils hinzufügt oder abnimmt vom Eisen, steht quasi diese Schaltbarkeit im Katalysator. Das ist eine Redox-Eigenschaft. Das heißt, durch den Einbau von Ferrocen sind wir quasi in der Lage, den Katalysator in seiner Aktivität an- oder auszuschalten.
Ein Molekül gibt Elektronen ab, ein anderes nimmt sie auf. Oxidation und Reduktion. Dadurch wird die Reaktion gestoppt oder angestoßen, erklärt der Chemiker.
Das heißt, ich kann, während die Reaktion läuft, quasi mit der katalytischen Reaktion interagieren und sagen, an dieser Stelle keine Aktivität mehr, kann halt chemisch in die Reaktion eingreifen. Das ist quasi das Smarte an der Reaktion.
Ein anderer Einflussfaktor könnte Licht sein, ergänzt Eva-Marie Hay-Hawkins.
Gerade im Bereich der Photovoltaik, lichtemittierende Dioden, die, also OLEDs oder LEDs, in dem Bereich arbeiten auch in unserem Netzwerk eine ganze Reihe von Gruppen und versuchen, anorganische Materialien zu machen, die natürlich immer organische Bausteine auch beinhalten, aber wo das anorganische Element eigentlich das Wichtige ist, um ganz gezielt Licht in Energie umzuwandeln.
Auch für Kleidung könnte diese Forschung interessant werden.
Selbst wärmende Kleidung, warum nicht?
Anorganische Polymere sind Alleskönner aufgrund ihrer Struktur, denn die ist genau planbar, ebenso die Eigenschaften. Vergleichbar mit einer Baumstruktur, deren Äste von innen nach außen in regelmäßigen Abständen verzweigt sind.
Der Vorteil ist eben, es ist völlig rational aufgebaut. Das heißt, wir wissen genau, wie der Aufbau ist. Nicht wie zum Beispiel bei Glas, wo man eigentlich die Zusammensetzung zwar grob versteht, aber wo man so eine geordnete Struktur eigentlich nicht hat. Und durch diese Ordnung sind eben dann auch gewisse Eigenschaften vermittelbar. Hier in unserem Fall haben wir eben dieses kugelförmige Gebilde und an der Oberfläche haben wir gewisse Gruppen, die als Katalysatoren fungieren können. Und wir wissen genau, wie viele katalytisch aktive Zentren wir pro Molekül haben.
Die Eigenschaften der anorganischen Polymere können also gezielt definiert und geplant werden. Und die zur Verfügung stehenden Stoffe reichen beinahe über das gesamte Periodensystem der Elemente. Dadurch wird es möglich, geplant Energie zu leiten oder auch nicht, Wärme oder Kälte entstehen zu lassen, Gerüche zu verändern. Und die Frage nach der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit stellt sich erst, wenn es ein Produkt gibt, sagt Manuel Fernandez vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Was derzeit in Leipzig untersucht wird, gehört noch in den Bereich der Grundlagenforschung.
Man muss auch sehen, dass solche Materialien auch auf sehr spezielle Einsatzgebiete beschränkt wären. Und sie wären damit auch kein nennenswerter Beitrag zur Reduzierung der Kunststoffproduktion auf Erdölbasis. Und natürlich dann auch nicht für eine nachhaltige Entwicklung auf diesem Sektor. Die mengenmäßig relevanten Anwendungen sind ganz woanders. Bei Lebensmittelverpackungen, nach wie vor Plastiktüten, Spielzeug, Bodenbelege, in Baumaterialien und in vielen, vielen anderen Alltagsprodukten aus Kunststoff.
Es geht hier also nicht um den Ersatz von großen Mengen Plastikartikeln, die auf Erdölbasis hergestellt werden. Es geht um Materialien, die das Zeug haben, den Energieverbrauch zukünftig aktiv mitzugestalten.
Soweit Annegret Faber.
Le boulevard de Paris ressemble à de longs serpents qui parcourent les faubourgs lentement en s'étirant. Le boulevard de Paris sont de longs fleuves tranquilles qui s'écoulent doucement en traversant toute la ville. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier, moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes monde entier, moi je les aime tant. Ces boulevards d'antan, ces boulevards d'antan, ces boulevards, ces boulevards.
Notizen aus der Wissenschaft.
Die Windenergie gilt unter den erneuerbaren Energiequellen als besonders preisgünstig. Doch die immer größeren Windparks wie in der Nordsee haben einen entscheidenden Nachteil. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena haben jetzt herausgefunden, dass bei einer zu hohen Dichte der Parks die Energiegewinnung wieder abnimmt. Das im Modell errechnete Abbremsen des Windes reduziert die Effizienz der einzelnen Windkraftanlagen um bis zu 80%. Windgeschwindigkeiten beeinflussen danach überproportional die Stromerzeugung. Die Studie erschien in der neuen Ausgabe der Proceedings of the National Academy of Science, USA. Das Resource Lab der Universität Augsburg koordiniert im Arbeitsbereich Abfallmanagement europaweit die umweltverträgliche Wiederverwertung und hochwertige Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Abfälle. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung neuartiger Materialien und Produkte für die Chemie- und Baustoffindustrie aus land- und forstwirtschaftlichen Abfällen. So bilden Weizenstroh oder Baumrinde in diesen Prozessketten das Ausgangsmaterial, aus dem Inhaltsstoffe wie Zucker, Lignin und Tannin bzw. Zuckersäure, Carbonsäure und Aromate sowie Harze extrahiert werden. Im Vergleich zu herkömmlich verwendeten Materialien könnten bei fossilen Ressourcen 80-100% eingespart werden. Insgesamt wäre eine CO2-Reduzierung um bis zu 30% möglich. Wissenschaftler der Medizinfakultäten der Universität Heidelberg und der Universität Groningen haben mit dem Genabschnitt ELMO1 einen wichtigen natürlich vorkommenden Faktor entdeckt, der Nierenschädigungen verhindern kann. Die im Zebrafisch greifende Wirkung könnte auch beim Menschen funktionieren, da sich beide genetisch sehr ähnlich sind. Gewebeproben von Patienten mit Diabetes zeigen, dass unverändertes ELMO1 die Nieren schützen kann, und zwar sowohl in ihrer Entwicklung als auch in Nieren, die bereits einem hohen Blutglukosespiegel ausgesetzt waren. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Scientific Reports publiziert. Forscher der University of Queensland in Australien haben in einer Serie von Experimenten verschiedene Wellensittichpaarungen von gegenüberliegenden Enden eines Tunnels losfliegen lassen und mit Highspeed-Videokameras die Flugstrategie der Vögel gefilmt. Dabei stießen die Vögel nie zusammen und wichen nach rechts aus oder wählten unterschiedliche Flughöhen. Die neuen Forschungsergebnisse helfen dabei, einfache Strategien für automatische Anti-Crash-Systeme und unbemannte Flugobjekte zu entwickeln. Aufgrund des weltweit stark zunehmenden Flugverkehrs müssen die Autopiloten verbessert werden, um frontale Zusammenstöße zu verhindern. Die Vögel stehen bereits seit 150 Millionen Jahren unter einem starken evolutionären Zwang, grundlegende Regeln und Strategien zu entwickeln, um das Risiko von Kollisionen zu minimieren.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Me busquen en Granada o me busquen en Cuba.
Hey, mirando al mar, dejaste todo, pues no había nada para regresar. Sol y amor infiel, aquella palma donde ya nunca te podrá ver. A ver si ahora lo olvidas.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Lesen lernen ist mühsam. Erstklässler hangeln sich von Buchstabe zu Buchstabe und brauchen viel Zeit, bis sie flüssig Wörter entziffern. Denn für das Gehirn ist Lesen eine Höchstleistung. Welchen Einfluss der Zeilen-, Wort- und Buchstabenabstand auf die Lesbarkeit eines Textes hat, versuchen zwei Forscherinnen der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität München herauszufinden. Ihre Ergebnisse könnten gerade Kindern mit Leseschwäche enorm helfen. Reporterin Anna Küch war im Forschungslabor.
So, die Stoppuhr läuft. Ich habe jetzt eine Minute Zeit, so viele Wörter wie möglich zu lesen. Alltagswörter, Wörter aus jedem Bereich, den es gibt. Und dann wird geschaut, ob ich mich gut anstelle oder nicht.
Jetzt.
Dreck, Schritt, Rechenspiel, Farbstoff, Anschluss. Kopfstand, Anmerkung, Entdecker, verschieden, Fläschchen, Werkstatt, Jahrmarkt, Feldweg. Oh, das war jetzt echt zum Schluss etwas schwierig, weil die Wörter werden nämlich immer kleiner und länger und zwischendurch musste ich auch mal innehalten.
Also der Test ist so konstruiert, dass nur sehr wenige alles schaffen, damit wir eben differenzieren können, auch noch zwischen Erwachsenen. Es ist ganz, ganz selten mal der Fall, dass jemand wirklich bis zum Schluss kommt.
Sagt Christina Moll. Sie ist Psychologin an der LMU München und hat zusammen mit der Pädagogin Katharina Galuschka diesen Test, diese Tele-Studie entwickelt, die den Einfluss von der Textformatierung auf die Leseleistung überprüfen soll.
Wir möchten gemeinsam herausfinden, wie die Buchstaben-, Wort- und Zeilenabstände die Leseleistung verbessern können.
Und deswegen sitze ich jetzt im Forschungslabor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU München in einem völlig unspektakulären Raum im Souterrain der Klinik. Ein karger Tisch steht in der Mitte, darauf Berge von Folien, wo Nummern, Zahlen und auch Fantasiewörter verzeichnet sind, die ich gleich vorlese. T Tiful, Sume, Katu, Faluko, Sika, Knütak und Blerut. Christina Moll, Psychologin hier. Wer denkt sich sowas aus? Wie denkt man sich sowas aus?
Wir haben Fantasiewörter gesucht, die am Anfang noch recht einfach sind, also einfach Konsonant, Vokal, Konsonant und dann am Schluss immer komplexer werden, wo man dann wirklich mehrere Konsonanten hintereinander hat und die auch immer länger werden.
Und was zeigt das jetzt bei der Leseleistung?
Wir unterscheiden zwischen zwei Arten zu lesen. Das eine ist, und so fangen Kinder an, lesen zu lernen, indem man Buchstabe für Buchstabe zusammenlautet. Und wie gesagt, das macht man am Anfang vom Leseprozess und als erwachsener Leser eben dann noch, wenn man ein Wort liest, was man noch nicht kennt, ein Fremdwort oder ein unbekanntes Wort. Und das testen wir genau mit den Fantasiewörtern. Und der zweite Leseprozess ist ein Lesen von häufigen Wörtern, wo wir davon ausgehen, wenn man viel liest, speichert man irgendwann ganze Wörter im Gedächtnis ein und kann dann direkt drauf zugreifen und muss nicht mehr mühsam Buchstabe für Buchstabe erlesen.
Und ganz wichtig bei der Studie, was passiert mit den Augen? Und deswegen sitze ich jetzt vorm Computer und vor mir steht eine Infrarotkamera, die jetzt jede Bewegung meiner Pupille misst. Katharina Galuschka.
Sie kriegen jetzt Wörter vorgelegt, immer vier in einer Zeile. Und Sie lesen diese eben ganz normal von links nach rechts. Jeder Bildschirm, den Sie vor sich sehen, hat eine andere Abstandsmanipulation.
Tor, Haus, Stiefel, Rad, Arm, Länder, Säge, Riese, Stall, Regen, Vase, Engel, Essen, Bein, Flasche, Haare, Fenster, Tür, Block, Tiere. Jetzt habe ich mit den Augen umgeblättert, weil ich auf das X geschaut habe. Also es wird eigentlich, muss ich sagen, immer angenehmer vom Lesen. Hexe, Haar, Reihe, Staub, Kaisermüll, Täter, Hilfewunsch, Herbst. Die Wörter sind jetzt etwas weiter auseinander. Wirkt eigentlich ganz gut.
Ja, man merkt auch daran, wie Sie lesen, es wird deutlich schneller und es wird deutlich flüssiger.
Was können Sie denn jetzt da konkret an meinen Augen feststellen?
Wir können dadurch sehen, warum wird Ihre Leseleistung besser. Liegt es daran, dass Sie ja, weniger Blicksprünge haben praktisch? Ja? Und das können wir mit dem Eye-Tracker gut messen.
Jetzt sind wir am Schluss angekommen. Ich habe das alles gemacht. Als Reporterin muss ich ja schon von Berufs wegen viele Texte lesen. Wie habe ich mich denn jetzt in Ihren Augen angestellt?
Naja, wir haben durch den standardisierten Lesetest herausgefunden, dass Sie eine gute Leserin sind, eine Leserin im oberen Durchschnitt. Und auch durch unsere Veränderungen, also durch unsere Abstandsveränderungen, Vergrößerungen, Ihnen das Lesen leichter fällt.
Das wäre jetzt auch ein Ergebnis dieser Studie?
Wir sind aktuell noch bei der Datenanalyse, aber bisher, die ersten Daten, die wir ausgewertet haben, sieht so aus, dass bei unseren drei, also Wortabstand, Buchstabenabstand und Zeilenabstand, wohl der Wortabstand den größten Effekt zeigt.
Fazit?
Ich denke, es geht vor allem darum, natürlich Empfehlungen für Kinder zu geben, die Probleme beim Lesen haben. Wenn die von diesen Manipulationen wirklich profitieren, dann wäre das natürlich wirklich was, was man in der Therapie gut einsetzen kann, in der Schule dann auch. Also da würden wir dann wirklich auch entsprechende Empfehlungen an Therapeuten und Schulen rausgeben.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Anna Küch berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute vom Club de Belugas. Die CD mit dem Titel Nein erschien bei Glam Jazz Records. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.